Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Aktivistinnen und Aktivisten, die gibt es heute sehr, sehr viele für Klimaschutz oder Gendergerechtigkeit oder gegen Rassismus oder auch gegen Corona-Maßnahmen, für das Querdenken, für oder gegen Abtreibung und so weiter. Also überall Aktivismus. Der Journalist Knut Kortzen hat jetzt ein Buch über dieses Phänomen und über seine Geschichte geschrieben mit dem Titel Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Hallo, guten Tag, Herr Kortzen.
Hallo Herr Mayer.
Ihr Buch ist so ein Streifzug auf der einen Seite durch die Geschichte und die Gegenwart des Aktivismus zu Haltungen dafür oder dagegen und auch zu so einer Blütenlese verschiedenster Formen von Aktivismus. Lassen Sie uns mal damit anfangen. Vielleicht mit dem Pleasure Activism. Was ist das denn?
Ja, das ist eine amerikanische Spielart des Aktivismus. Pleasure Activism, Vergnügungsaktivismus. Ins Leben gerufen von einer Dame namens Adrienne Marie Brown, die der Meinung ist, zum Wohle des Aktivismus das erotische Vergnügen und libidinöse Verlangen nicht zu kurz kommen zu lassen oder vielmehr sogar zu priorisieren. Sie ist der Meinung, man muss sich gut fühlen, um Gutes tun zu können, um aktivistisch wirken zu können. Und deshalb plädiert sie auch zum Beispiel für ein vermehrtes Treiben von Selbstbefriedigung. Also das ist eine sehr, sehr kuriose Spielart des heutigen Aktivismus. Gibt natürlich ganz viele andere, wenn Sie daran denken, dass Fotografen sich heute gerne auch mal als visuelle Aktivisten bezeichnen. Schriftsteller nennen sich Sprachaktivisten. Gestern gerade bin ich über einen Bauern gestolpert, der sich ernsthaft als Agraraktivist bezeichnet. Also irgendwas ist sehr schick heutzutage daran, sich als Aktivist zu bezeichnen.
Interessant fand ich ja auch die aktivistischen Aktionäre. Was ist das denn?
Ja, das ist auch eine relativ junge Spielart des Aktivismus. Dann gibt es eine Figur, Fraser John Paring, einen Briten, der eigentlich einer Schweinebauernfamilie entstammt, aber ein bauernschlauer Mensch zu sein scheint, der ist maßgeblich derjenige gewesen, der sehr, sehr früh schon gesagt hat, dass das mit Wirecard alles nicht mit rechten Dingen zugehen mag. Und
hat er ja recht behalten.
Womit er recht behalten hat. Mhm. Sehr lange, viele Jahre wurde ihm nicht geglaubt. Aber das ist jemand, der sich den Aktienmarkt ganz genau anguckt und ein Shortseller ist, also ein Leerverkäufer. Und der darauf wettet quasi, dass der Kurs gewisser Unternehmen, die er da ins Auge nimmt und von denen er vermutet, dass die mehr behaupten zu sein, als sie tatsächlich sind, dass diese Kurse dann stürzen und dann daraus seinen Gewinn streicht. Also diese Leerverkäufer sind sehr interessante Typen. Das ist aber nicht der einzige, die einzige Spielart des aktivistischen, aktionären Aktivismus. Da gibt es auch noch andere Investoren, die gehen dann ganz bewusst, um ökologische Forderungen umzusetzen, lassen die sich in die Boards von Aktienunternehmen wählen und werden auch zusehends da reingewählt, weil die Unternehmen ihrerseits erkennen, dass der Aktivismus natürlich auch sehr viel Sympathien mit sich bringt und Investoren auch seinerseits wieder anlockt.
Da ist der Aktivismus im Herzen des Kapitalismus angekommen, was sehr ironisch ist, weil er oft ja auch so antikapitalistische Züge hat, wiederum bei anderen Aktivisten. Alles sehr interessant. Also das ist so, jetzt haben wir ein bisschen in die Breite des heutigen Aktivismus geguckt. Sie gucken aber auch in die sozusagen in die historische Tiefe, denn Aktivismus ist heute natürlich ein sehr internationales Phänomen, hat aber, wie Sie zumindest nahelegen, offenbar seinen Ursprung in Deutschland. In Berlin fand 1919 der erste gesamtdeutsche Aktivistenkongress statt. Was waren denn das damals für Aktivisten?
Das waren im Wesentlichen Menschen, die aus der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs kamen oder diese miterlebt hatten, also Pazifisten. Die ersten Aktivisten waren im Wesentlichen Pazifisten. Es waren aber auch einzelne Frauenrechtlerinnen darunter, Helene Stöcker zum Beispiel, und homosexuellen Aktivisten wie Magnus Hirschfeld. Der Gründer quasi des Aktivismus, kann man wahrscheinlich sagen, der Urvater des Aktivismus in Deutschland ist Kurt Hiller, der war auch schwul, Dichter, Jurist, lebte von 1885 bis 1972, fand übrigens dann später die 68er-Aktivisten ganz fürchterlich, auch interessant.
Ja, genau.
Und der hat es aber diesen Kongress ins Leben gerufen, der ein ziemliches Debakel wurde. Also seine Idee war, alle Menschen aus dem deutschsprachigen Raum mal zu versammeln, die sich als Aktivisten verstehen. hatte auch daran gedacht, Robert Musil einzuladen, der übrigens auch zu der Zeit mitunter sympathisierte mit den Aktivisten, auch einer aktivistischen Geheimloge, einer Geheimgesellschaft in Wien seinerseits beigetreten war, der Katakombe. Der kam dann aber doch nicht nach Berlin, sodass das ein rein berlinischer Kongress am Ende war. Ein ziemliches Debakel. Kam noch dazu, dass die Zeitungen streikten gerade in der Zeit des Kongresses, sodass die Ankündigungen noch nicht mal richtig gedruckt werden konnten. Die Bilanzen fielen auch eher verheerend aus in den wenigen Presseorganen, die dann gedruckt worden sind. Und Kurt Hiller, der Spiritus Rector des Ganzen, war also völlig verzweifelt. Aber man merkt eben schon an diesem Kongress und auch an der Schlussresolution dieses Kongresses, die ich hochinteressant finde, dass der Aktivismus von Anbeginn an so einen leicht doktrinären Zug leider immer mit sich trägt. Und die tiefe Überzeugung, ziemlich selbstgerechte Überzeugung, dass man allein nur wüsste, welcher Weg der richtige ist, den man einzuschlagen hat. Und das begegnet uns ja heute auch noch sehr gerne bei Aktivisten, gerade bei Klimaaktivisten. Ich unterstütze alle klimaaktivistischen Anliegen. Das Buch ist auch überhaupt gar kein antiaktivistisches, um Gottes Willen. Aber man muss schon, glaube ich, konzidieren, dass der Aktivismus auch heute noch so einen Zug ins Selbstgerechte hat. Und denken Sie an die Aktionen von dem Aufstand der letzten Generation oder Extinction Rebellion, die glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Und nur so geht es und anders eben nicht.
Das ist, fand ich auch besonders erhellend an Ihrem Buch, dass Sie, und das kann man ja dann eben historisch auch nachvollziehen, auch schon auf die antidemokratischen Impulse der frühen Aktivisten schauen, der Linken wie der Rechten. Vielleicht können Sie das ganz kurz skizzieren, wo das dann auch historisch hingeführt hat, dieser antidemokratische Impuls.
Ja, wir verbinden natürlich heutzutage Aktivismus immer etwas mit etwas Progressivem, Fortschrittlichem. Und das ist auch von der Grundidee erstmal so gewesen, aber sehr, sehr früh, schon vor rund 100 Jahren, war es eben so, dass der Aktivismus rechtsoffen auch sehr schnell wurde, wie man heutzutage sagt. Also es ist nicht nur eine linke, liberale, fortschrittliche Unternehmung gewesen, sondern sehr früh die ersten Nationalsozialisten bezeichneten sich auch als Aktivisten schon, Goebbels zum Beispiel. Und es hat seinen Grund, dass Josef Goebbels kaum war Propagandaminister geworden, in seinem Propagandaministerium eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus schuf. Was auch immer er damit genau vorhatte, aber er hat die so genannt. Und Robert Musil, den ich vorhin erwähnt habe, der auch immer mit diesem geistigen Aktivismus seiner Zeit noch sympathisierte, schreibt genau in dem Moment, als das passiert in Berlin, in Wien, in sein Tagebuch: Ich habe mit dem geistigen Aktivismus auch abgeschlossen. Also das, wenn das so läuft, dann ist es falsch. Und einer der allerersten, die das erkannt haben, dass das eben links wie rechts gespielt werden kann, der Aktivismus, das war Georg Lukács, der Literaturwissenschaftler und Philosoph, der in einem Aufsatz 1934 geschrieben hat: Der Aktivismus winkt sozialistischen Geistern ebenso verführerisch wie faschistischen. Und damit sollte er recht behalten. Wenn Sie daran denken, dass Michael Kühn in den 80er Jahren, Neonazi, auch sich als Aktivist begriffen hat und heute ein Identitärer wie der Wiener Martin Sellner auftritt und in Lubmin und so für die Öffnung von Nord Stream 2 protestiert mit anderen Aktivisten und eben sich auch als Aktivist sieht.
Vielleicht müssen wir an der Stelle mal, fällt mir gerade auf, doch mal versuchen zu definieren, was Sie überhaupt meinen, wenn Sie von Aktivismus sprechen. Also wie grenzen Sie das zum Beispiel ab von politischem Engagement? Wann wird das zum Aktivismus?
Aktivismus bedeutet politisches Engagement. Das ist im Wesentlichen genau das. Also da muss man gar keine Trennschärfe walten lassen zu Engagement. Man versucht halt, Leute auf seine Seite zu ziehen mit gewissen Zielen, die man formuliert hat, und kommt dann sehr schnell an den Punkt, den wir ja auch heute erleben, wo einige jüngere Aktivisten jetzt für die Grüne Partei in den Deutschen Bundestag eingezogen sind vor einem Jahr, wo es realpolitisch wird. Realpolitik ist das große Schreckgespenst für jeden Aktivisten. Kurt Hiller hat schon davon geschrieben, er war ein sehr wortmächtiger Mann, er meinte immer, man muss eher über Realisierungspolitik als über Realpolitik reden. Und das ist ja im Kern auch richtig. Nur wir sehen jetzt ja auch, dass die ganzen aktivistischen Anliegen kaum, ist man mal in der Regierung, durch Kompromisse verwässert werden aus Sicht der Aktivisten und eben nicht eins zu eins ganz rein umgesetzt werden können. Und das ist das große Dilemma aller Aktivistinnen und Aktivisten, wenn sie dann mal in die Verantwortung genommen werden.
Aus manchem, was Sie jetzt gesagt haben, wurde schon klar, dass Sie in Ihrem Buch kritisch oder mindestens skeptisch auf den Aktivismus schauen. Jetzt schreiben Sie aber an einer Stelle interessanterweise, was der Aktivismus anderer Zeiten alles durchgesetzt hat an ganz grundlegenden demokratischen Werten, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit und so weiter. Was bedeutet das denn für Ihren Blick auf das Phänomen Aktivismus, dass er eben auch die Basis unserer heutigen demokratischen Gesellschaft mitgeschaffen hat.
Ich glaube, unsere Gesellschaft lebt notwendigerweise von ganz verschiedenen Aktivismen. Ich würde auch immer sagen, dass der Feminismus zum Beispiel der erfolgreichste Aktivismus des 20. Jahrhunderts, glaube ich, ganz ohne Zweifel gewesen ist, auch wenn alle seine Anliegen immer noch nicht durchgesetzt worden sind, traurigerweise. Aber das, was Helene Stöcker eben 1919 da angefangen hat auf dem Gesamtdeutschen Aktivistenkongress, das hat sich mit sehr langer Laufzeit, viele Jahrzehnte später, irgendwann dann zum Glück mal durchgesetzt. Also Langmut, das ist eine Tugend, die jeder Aktivist besitzen muss. Es dauert halt alles, bis mal die Ziele umgesetzt worden sind, die man da verfolgt. Ja, und also das würde ich zum Beispiel als sehr, sehr positives Beispiel sehen, den Feminismus. Und es gibt aber auch, wie den Pazifismus auch, das sind doch alles sehr, sehr hehre Anliegen, die unter, was weiß ich, Rupert Neudeck, denken Sie daran, die Unterstützung der Bootsflüchtlinge, was heute dann Pia Klemm macht im Mittelmeer, was er damals im Asiatischen Meer da gemacht hat, das sind doch alles ganz tolle und sehr, sehr unterstützenswerte Unternehmungen gewesen.
Sie haben bei Ihren Recherchen auch einen deutschen Aktivisten kennengelernt, den zitieren Sie mehrfach und da hatte ich so das Gefühl immer beim Lesen, der verkörpert für Sie offenbar eine sehr sympathische Variante des heutigen Aktivismus, hedonistischen Aktivismus nennen Sie das mal, nicht zu verwechseln mit dem Pleasure-Aktivism, bei dem wir vorhin waren. Tazio Müller ist das. Was für eine Art Aktivismus betreibt der denn?
Ja, das ist auch ein Klimaaktivist, Tazio Müller, ein Berliner, sehr sympathischer Zeitgenosse. Und man könnte ja vermuten, dass aufgrund der Klimakrise, der Klimakatastrophe, in der wir leben, so ein Aktivist sehr schnell grimmig werden könnte. Tazio Müller gibt auch zu, dass er gewissermaßen manchmal klimadepressiv werden kann. Aber er hält dagegen und sagt, wir müssen die Gesellschaft ja versuchen, auf unsere Seite zu ziehen mit unseren Zielen. Und deshalb bringt es nichts, in irgendwelchen Ingrimm zu verfallen, sondern wir müssen sie mit Freude am Leben, mit Ekstase, er spricht sogar von Mystik, versuchen, auf unsere Seite zu ziehen, auf Demonstrationen, sie begeistern für unsere Ziele. Und das, genau an dem Punkt sind wir jetzt ja gerade, dass die Klimabewegung auch versuchen muss, nicht in Depressionen zu verfallen, dass diese ganzen 1,5-Grad-Ziele und so etwas nicht so schnell umgesetzt werden, sondern die Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft mitzunehmen. Das ist von Anbeginn an die große Tragik und das Problem des Aktivismus. Wie schaffen wir es, den Bürger, der eigentlich immer so ein Feindbild ist, mitzuziehen und eine Mehrheit auf unsere Seite mitzunehmen, um die aktivistischen Anliegen umzusetzen. Und ja, an dem Punkt waren sie damals, an dem Punkt sind sie wieder heute. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin kein Prophet, ich weiß auch gar nicht, wie das weitergeht, aber ich beobachte es mit großer Spannung.
Was man sieht an dem Buch, Die Weltverbesserer, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Ein neues Buch von Knut Kortzen im Aufbau Verlag, erschien mit 140 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.